Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Freitag, dem 28. Januar, heute mit den folgenden Themen. Gabriele Münter, Pionierin der Moderne, so heißt die Ausstellung, die heute im Zentrum Paul Klee eröffnet wird. Aber wieso dieser Titel?
Weil es uns wichtig war, Gabriele Münter als aktive Person in diese ganzen Entwicklung der modernen Kunst einzubetten.
Dann, Ende dieses Jahres findet in Katar die Fußball-WM statt. Doch die Kritik am Austragungsort reißt nicht ab.
Wie viele letztendlich für die WM gestorben sind, glaube ich, werden wir nie erfahren. Aber es ist eine sehr hohe Zahl.
Und im heutigen Radioblog beobachten wir einen Mann auf einem Bänkli.
Scheißdreck, zischt er beim langsamen, aber gezielten Umblättern des Gratis-Zeitung-Papiers.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Im Eilverfahren hat der Berner Stadtrat gestern eine Totalrevision des städtischen Bestattungsreglements verabschiedet. Die Revision betrifft in erster Linie die unentgeltliche Bestattung. Deren Kosten werden bekanntlich von der Stadt übernommen, wenn sie nicht aus dem Nachlass der verstorbenen Person bezahlt werden können. Sämtliche unentgeltlichen Bestattungen wurden bis anhin von der Firma Egli ausgeführt. Künftig sollen die Angehörigen der Verstorbenen ein Bestattungsunternehmen wieder frei wählen dürfen. Die Vorlage wurde vom Stadtrat mit 70 Ja-Voten einstimmig angenommen. Ja gesagt hat das Berner Stadtparlament gestern Abend auch zu Krediten für eine neue Velostation am Bahnhof Bern in der Höhe von rund 2,5 Millionen Franken. Somit hat die Stadt grünes Licht, um bei der Welle 7 eine zusätzliche Velostation mit rund 660 Plätzen in Betrieb zu nehmen. Sie will damit einen Schritt hin zu mehr Ordnung rund um den Bahnhof machen. Vierter Verhandlungstag im grossen Raiffeisenprozess in Zürich. Während den vergangenen 3 Verhandlungstagen konnten die Ankläger ihre Sicht darlegen. Heute nun können auch die Verteidiger der beiden Hauptangeklagten Pierin Vinzenz und Beat Stocker ihre Plädoyers halten. Pierin Vinzenz wird dabei von Staranwalt Lorenz Erni verteidigt. Vinzenz und Stocker müssen sich unter anderem wegen Betrugs und ungetreuer Geschäftsbesorgungen vor Gericht verantworten. Bei einem Bootsunglück vor der Küste Tunesiens sind 6 Flüchtlinge gestorben, 30 weitere werden noch vermisst. Das berichtet die deutsche Tageszeitung Die Zeit. Weitere 30 Personen konnten von der tunesischen Küstenwache und der Marine gerettet werden. Das Boot war in Libyen gestartet und war nach 40 Kilometern auf dem Meer in Seenot geraten. Unter den Passagieren befanden sich Flüchtlinge aus Ägypten, dem Sudan und der Elfenbeinküste. Russland setzt seinen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze offenbar weiterhin fort. Nach Erkenntnissen von westlichen Geheimdiensten hat Russland in den letzten 48 Stunden weitere Truppen an die Grenze befördert. Nachrichtendienste gehen davon aus, dass mittlerweile fast 120.000 Soldaten im Konfliktgebiet stationiert sind. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin nun erneut einen Weg zur Deeskalation vorschlagen. Die beiden Staatsoberhäupter wollen heute Freitag gemeinsam telefonieren. Unterdessen hat sich auch der türkische Präsident Erdogan in der Ukraine-Krise zu Wort gemeldet. Er appellierte am vergangenen Mittwochabend an Russland, von einem Einmarsch in die Ukraine abzusehen. Zudem bot Erdogan an, in dem Konflikt vermitteln zu wollen. Zum Wetter. Morgen Samstag ist es mal sonnig, mal wolkig. Am Nachmittag ziehen dann dichtere Wolkenfelder auf und es beginnt stellenweise zu regnen. Oberhalb von 1000 Metern schneit es. Im Flachland erreichen die Temperaturen rund 6 Grad. Am Sonntag ist es dann zunächst noch stark bewölkt. Im Verlauf des Tages wird das Wetter aber immer freundlicher, bei bis zu 8 Grad.
Rabe Info.
Im Zentrum Paul Klee wird heute die Ausstellung Gabriele Münter, Pionierin der Moderne, eröffnet. Gabriele Münter war eine expressionistische Malerin und zu ihrer Zeit, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, eine sehr erfolgreiche Künstlerin. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging ihre Bedeutung und ihr Werk etwas vergessen. Wieso? Das wollte Monika Hoffmann von der Kuratorin Fabienne Eckelhöfer wissen.
Ja, also ich glaube, das hängt schon auch sehr stark zusammen, dass halt die ganze Kunstszene, also Kunsthistoriker, die Bücher publiziert haben, Kunstkritiker, Kuratoren, vor allem Männer waren und den Frauen weniger Platz gaben oder sie überhaupt nicht beachtet haben.
Diesen Platz schafft nun das Zentrum Paul Klee, in dem es mit der Ausstellung Gabriele Münter, Pionierin der Moderne, die erste umfassende Retrospektive in der Schweiz zeigt. Diese Retrospektive war möglich, weil das Zentrum Paul Klee eng mit der Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung in München zusammenarbeitet. Diese verwaltet den gesamten Nachlass. Und ins Zentrum Paul Klee passt Gabriele Münter, weil sie in München die Nachbarin von Paul Klee war. Die beiden haben sich 1911 kennengelernt und waren in derselben Kunstszene unterwegs, jedenfalls bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Die Kuratorin der Ausstellung Fabienne Eckelhöfer sagt, weshalb die Bilder von Gabriele Münter faszinieren.
Also ich war total begeistert, als ich nach München ging und eben die Originale auch angeschaut habe, weil sie einfach so eine tolle Malerin ist, die sie dezidiert malt. Das finde ich einfach, also es hat mich total fasziniert, wie sie mit den Farben umgeht. Und was ich auch spannend fand, was ich nicht so kannte, ist ihr fotografisches Werk, was ja auch in der Ausstellung überall wieder vorkommt. Und ein dritter Aspekt, der mir wichtig war aufzuzeigen, ist, wie sie eben auch konzeptuell gearbeitet hat. Also wie sie wirklich gleiche Motive in verschiedenen Techniken oder in verschiedenen Abstraktionsfarben oder Tonalitäten aufgegriffen und umgesetzt hat.
Diese konzeptuelle Arbeit von Gabriele Münter, das Suchen und Entwickeln von einem Motiv, wird in der Ausstellung sehr schön gezeigt. Zu sehen ist da beispielsweise eine Fotografie eines winterlichen Baumes. Daneben hängt eine weiterentwickelte Skizze eines solchen Baumes und am Ende ist dieser Baum noch ein Stück weiterentwickelt auf einem großen Gemälde zu sehen. Welchen inhaltlichen Fokus hat die Kuratorin Fabienne Eckelhöfer für die Ausstellung gewählt?
Wir haben keinen speziellen Fokus gelegt, weil es eben die erste Ausstellung von Gabriele Münter ist. Wir wollten wirklich einen Überblick über ihr Schaffen zeigen, mit verschiedenen Techniken, mit denen sie gearbeitet hat.
Aber die Ausstellung ist thematisch in vier Teile gegliedert. Das eine Thema ist Natur, da sie sich stark mit Landschaftsmalerei auseinandergesetzt hat. Ein weiteres Thema ist Spiegel. Da wird eine Auswahl der vielen Porträts gezeigt, die sie alle angefertigt hat. Das dritte Thema ist Salon, da sind die Stilleben zu sehen. Und schließlich das vierte Thema Kinderzimmer. Da ist ihre Auseinandersetzung mit Kinderzeichnungen und Kinderkunst zu betrachten. Zur kunsthistorischen Bedeutung von Gabriele Münter sagt Fabienne Eckelhöfer.
Also Gabriele Münter hat in den 1910er Jahren in München, war sie Teil dieser ganzen Avantgarde-Szene, die nach einer neuen Ausdrucksform gesucht hat. Die Künstlerinnen und Künstler waren sich alle klar, wir wollen nicht mehr das machen, was wir an den Akademien gelernt haben. Also die Männer, die Frauen durften ja nicht an die Akademien, die gingen an Privatschulen. Und sie teilte mit diesen Kolleginnen und Kollegen dieses Interesse auch eben an Volkskunst, an Kinderzeichnungen. Also dieses Suchen nach neuen, frischen Ausdrucksformen und nicht verbildeten, wie man es eben an den Akademien, die Aktmalerei lernt, möglich genau zu kopieren. Also sie gehörte zu dieser avantgardistischen Szene in München und ihr Haus war das Zentrum, wo man sich getroffen hat, wo man diskutiert hat. Und sie hat eben auch in ihrer Malerei sehr früh angefangen, sich auch so expressionistisch auszudrücken. Also die Landschaften haben knallige Farben, die Porträts, die Gesichter, da ist auch ein Grün und ein Blau und ein Rot drin und trotzdem stimmt es total.
Ein Aspekt in der Ausstellung macht jedoch stutzig. Gabriele Münter hat für die Propaganda-Ausstellung die Straßen Adolf Hitlers gemalt.
Das ist sicher noch etwas, was noch genauer erforscht werden muss, ihre Haltung in den 1930er Jahren. Was man weiß, sie hat zurückgezogen gelebt, sie hatte den Keller voll entartete Kunst, die dank ihrem Mut heute im Lembachhaus zu sehen sind, das hat sie dann dem Museum geschenkt. Sie ist aber auch der Reichskammer für bildende Kunst beigetreten. Und sie hat eben an dieser Ausstellung mitgemacht, die Straßen Adolf Hitlers, und hat extra dafür Baustellenbilder gemalt, wo man eben sieht, wo diese Straße gebaut wurde. Natürlich brauchte sie Geld, sie hatte kein Geld mehr in jener Zeit. Es gibt noch einige Zeugenaussagen von Leuten, die in Murnau leben, wo sie die Läden gehabt haben, wo sie hinging und versucht hat, ein Bild zu tauschen, um ein bisschen Lebensmittel zu kriegen. Also sie hatte sicher nicht viel Geld, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob sie verkauft hat an dieser Ausstellung, ob es das Geld war. Ich glaube, sie hat einfach so ein bisschen mitgemacht, ja? Wie halt so viele Leute in jener Zeit.
Diese Spannung gilt es auszuhalten, wenn man vor diesen Straßenbildern steht. Offenbar wurde sie auch durch ihren Partner Johannes Eichner motiviert, naturalistischer, also dem Zeitgeist genehmer zu malen, so Eckelhöfer. Was sie offensichtlich auch gemacht hat. Aber wie ihre Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus aussah, muss, wie die Kuratorin Fabienne Eckelhöfer sagt, erst noch erforscht werden.
Die Ausstellung Gabriele Münter, Pionierin der Moderne, wird heute Abend um 18 Uhr im Zentrum Paul Klee eröffnet. Sie dauert bis am 8. Mai dieses Jahres. Am kommenden Sonntag ist Gabriele Münter zudem ein Film auf SRF im Format Sternstunde Kunst gewidmet. Er läuft um 12 Uhr. Gleich geht es hier im Rabe Info um die nicht abreißende Kritik an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Besonders beliebt ist das Thema auch in Satirekreisen. Nicht an Kritik sparen tut etwa der norwegische Satiriker und Comedian Rasmus Wold in seinem Song «Nevermind the Slavery».
Feels quite bizarre, but the World Cup is here. Arranged in Qatar, where it's illegal to drink beer. They ain't got no stadiums, but in the lack of places to play, they hired foreign workers, but the workers get no pay. They work 15 hours a day, and they got no place to run. We close their eyes when they collapse under the Arabic sun. But there are more important things than a random skinny slave, like a bicycle goal. FIFA does what FIFA likes. We gave the cup to a nasty place, 'cause we got paid by Qatari shikes. Friends with shikes and oligarchs, Infantino saves the day. I got no time for human rights. Wanna watch my country play. Wanna watch my country play. Wanna watch my country play.
Fire! 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 Fire!
Rabe Info.
Ende dieses Jahres soll der Ball wieder rollen. Am 21. November beginnt die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Sie findet zum ersten Mal in dieser Jahreszeit statt, und zwar im Wüstenemirat Katar. Neben den Olympischen Winterspielen in Peking gibt es in diesem Jahr also eine weitere, kontrovers diskutierte Sportveranstaltung. Im Zentrum der Debatte um Katar stehen, wie so oft, die Menschenrechte oder besser gesagt die Menschenrechtsverletzungen im Land. Lisa Salzer ist bei Amnesty International Schweiz zuständig für das Gebiet Menschenrechte im Sport. Das Radio Korax in Halle hat sie nach den Hintergründen befragt.
2010, als die Fußball-WM an Katar vergeben wurde, war eben dieses Kafala-System ja gang und gäbe. Das wird von relativ vielen auch Staaten in der Golfregion, ist das ein Arbeitssystem, das eingesetzt wird auch. Und das ist insofern problematisch, weil es die Arbeitnehmer sehr stark in ihrer Bewegungs- und Entscheidungsfreiheit einschränkt, weil es eben ihnen vorschreibt, dass wenn sie die Arbeit wechseln wollen oder auch das Land verlassen wollen, brauchen sie die Einwilligung des Arbeitgebers.
Katar ist ein Emirat an der Ostküste der arabischen Halbinsel am Persischen Golf. Die Verfassung beschreibt das politische System in Katar als demokratisch. Faktisch wird der Staat jedoch durch eine absolutistische Monarchie regiert. Der Emir von Katar hält alle politische Macht und wählt selbst alle 35 Mitglieder der beratenden Versammlung. Die Hauptquelle der Gesetzgebung ist die Scharia, Homosexualität steht unter Strafe und auch Frauenrechte sind stark eingeschränkt.
Frauen werden im Alltag wie auch bei sehr wichtigen Entscheidungen, die ihr Leben betreffen, sehr stark diskriminiert. Sie sind quasi vom Goodwill abhängig ihres männlichen Vormundes, gerade für Entscheidungen, ob sie heiraten dürfen, ob sie ins Ausland reisen dürfen, ob sie studieren dürfen, hängen sie vom Entscheid des männlichen Vormunds ab. Auch ein schwieriges Pflaster ist Katar für LGBTIQ-Menschen, die kriminalisiert und diskriminiert werden. Es steht bis zu 3 Jahren Haft oder in manchen Fällen sogar die Todesstrafe auf das Praktizieren von gleichgeschlechtlichen Beziehungen.
Die WM-Vergabe 2010 stellte den Emirat vor einige infrastrukturelle Herausforderungen. Straßen, Hotels, Stadien und weitere Infrastruktur musste gebaut werden. Katar holte dafür GastarbeiterInnen aus Bangladesch, Indien, Nepal und anderen Staaten ins Land. Die Situation dieser GastarbeiterInnen ist zum zentralen Thema in der Debatte rund um die Menschenrechte in Katar geworden.
Es ist weiterhin so, dass viele Hunderttausende unter den Verhältnissen dort leiden, dass Gehälter verspätet bezahlt werden, dass sie keine freien Tage haben.
Benjamin Best ist Journalist und Filmemacher. In der dreiteiligen Doku-Reihe Gefangen in Katar beschäftigt er sich ausführlich mit der Situation der GastarbeiterInnen. Laut ihm befindet sich das durchschnittliche Gehalt von Gastarbeitern auf den Baustellen für die WM bei etwa 2 Euro pro Stunde. Erst im August 2020 wurde dieser Mindestlohn für GastarbeiterInnen rechtlich in Katar verankert. Dabei hat der Golfstaat das höchste Bruttoinlandsprodukt pro EinwohnerIn der Welt. Viele ArbeiterInnen kehren auch gar nicht mehr von ihrem Einsatz auf Katars Baustellen zurück. Laut Amnesty International sollen auf den Baustellen seit der Vergabe des Turniers 2010 mehr als 6.500 GastarbeiterInnen umgekommen sein. Wie viele Menschen wirklich im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der WM-Infrastruktur umgekommen sind, lässt sich nur sehr schwer feststellen.
Es gibt keinerlei Transparenz, was die Todeszahlen angeht. Es gibt keine Untersuchungen in Katar, was die Todesursachen angeht. Ich selbst habe von der katarischen Regierung dazu niemals eine Antwort bekommen, sondern immer nur von den Entsendeländern, also von den Heimatländern. Mir hat die Regierung in Nepal Todeszahl von fast 1500 nepalesischen Gastarbeitern und GastarbeiterInnen bestätigt. Also wie viele letztendlich für die WM gestorben sind, glaube ich, werden wir nie erfahren. Aber es ist eine sehr hohe Zahl.
Die FIFA sieht die Lage natürlich in einem ganz anderen Licht. Aufgrund der vielfältigen Berichte über die Menschenrechtsverletzungen lassen sich diese zwar auch von ihr nicht mehr leugnen, doch die FürsprecherInnen der Weltmeisterschaft brüsten sich mit nahezu jeder noch so kleinen Reform, welche die katarische Regierung auf den Weg bringt. Für die FIFA ist die Sache klar. Die Menschenrechtssituation in Katar wird durch die WM aktiv verbessert. Nicht umsonst ließ der Verband nach der Vergabe verlauten, man wolle eine Art von Weltklasse-Standard für die Arbeitsrechte in Katar hinterlassen. Aber was ist dran an dem Glauben, die WM würde wirklich zu diesem Vorhaben beitragen?
Ja, wenn wir jetzt spezifisch die Situation der ArbeitsmigrantInnen anschauen, dann attestieren wir Katar schon gewisse Fortschritte. Die Problematik ist jedoch, dass diese Reformen nicht wirklich greifen in Realität oder nur für einen kleinen Prozentsatz der ArbeitsmigrantInnen, weil, und das ist das Hauptproblem, Arbeitgeber, die diesen neuen Gesetzen nicht nachkommen, nicht gebüßt werden. Also Verstöße werden nicht gebüßt, sie werden nach wie vor toleriert und deshalb kommt es nach wie vor auch eben zu Verletzungen der Arbeitnehmerrechte.
International ist die Debatte um den Umgang mit der Weltmeisterschaft im vollen Gange. Es wird viel diskutiert über Fan- und Spielerboykotte. Zum jetzigen Zeitpunkt hat noch keiner der 32 teilnehmenden Verbände einen Boykott angekündigt. Widerstand kommt vor allem aus den Fanszenen. Fanclubs mehrerer Vereine unterstützen beispielsweise die Initiative Boykott Katar 2022. Bei Umfragen sprechen sich etwa 2/3 der Befragten dafür aus, dass der DFB sein Team nicht zum Turnier schickt. Die Verantwortung bezüglich des Turniers sieht Lisa Salzer von Amnesty jedoch vor allem bei der FIFA selbst.
Die FIFA hat ganz klar eine Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen, die im Kontext der Fußball-WM begangen werden. Sie macht noch zu wenig, um Menschenrechtsverletzungen wirklich zu verhindern. Und gerade eben auch in diesem Bereich, wo sehr gut untersucht ist und dokumentiert ist, da verlässt sich die FIFA noch viel zu stark auch auf die Beteuerungen des lokalen Organisationskomitees oder der Regierung, dass alles auf gutem Weg ist.
Das war ein Beitrag von Radio Korax in Halle. Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft beginnt am 21. November und endet kurz vor Weihnachten.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag, Zeit für unsere akustische Kolumne den Radioblog. Heute stammt dieser aus der Feder von Valerio Meuli. Der Nachwuchsautor aus Graubünden beobachtet einen Mann aus der Ferne.
Am Rand des Parkes, in welchem sein Bänkchen steht, sein dunkelbraunes, über die Jahre an den Metallverstrebungen dahingerostetes Holzbänkchen, an diesem Rand des Parkes befindet sich ein kleines, rechteckiges WC-Häuschen. Aus diesem tritt er hervor, der Bänkchenbesitzer. Er, der Bänkchenbesitzer, geht häufig hier auf Toilette, bevor er zum Bänkchen geht. Sein Weg von zu Hause zum Park ist lang, da kommt es vor, dass er beim Häuschen schon wieder muss. Der Bänkchenbesitzer ist eigentlich überhaupt nicht Besitzer dieses Bänkchens. Doch der Umstand, dass er beinahe jeden einzelnen Nachmittag hier 3 Stunden oder manchmal sogar 4 Stunden verbringt, macht ihn zum Besitzer, Verwalter und Bewohner dieses Bänkchens. Er hat es sich angeeignet. Nachdem unser Bänkchenbesitzer das WC-Häuschen verlassen hat, setzt er sich auf sein Bänkchen und kramt in seiner linken Jackentasche nach dem Brillenetui. Jetzt, da er die Brille weit vorne auf seiner Nase sitzen hat, rollt er die Gratiszeitung aus, die er beim Dahingehen zwischen Arm und Rippen gepresst hielt. Die Boulevardartikel, Drogenskandale oder Hochzeiten von schwerreichen Leuten, die ihm in grellen Farben entgegenschimmern, interessieren ihn auf keinen Fall. Scheißdreck, zischt er beim langsamen, aber gezielten Umblättern des Gratiszeitungpapiers. Seine Finger sind krumm gewachsen und nicht mehr zu raschen Bewegungen fähig. Die einzige brauchbare Seite, findet er, sei die mit den Kreuzworträtseln. Seine Seite, voll mit den kleinen Kästchen. Die Rätsel sind für ihn mehr als Zeitvertreib, kein Totschlagen der Zeit. Sie sind für ihn ein Anker, etwas, um sich daran zu halten. Er hält sich an den schwarzen, feinen Linien und sie scheinen sich an ihm zu halten. So kommt es ihm zumindest oft vor, wenn er auf seinem Bänkchen sitzt und die Kästchen füllt. Auch die Linien brauchen offensichtlich jemanden, der sie beschreibt. Beim Rätseln geht es ihm nicht darum, neue Wörter, neue Begriffe zu lernen. Nein, das ist ihm egal, unserem Parkbänkchenbesitzer. Er will gar nichts Neues kennenlernen. Er hat niemanden, mit dem er neu erworbene Wörter oder Begriffe oder Namen hätte teilen können. Vor niemandem kann er angeben. Er darf nie ein bisschen ein Blöffer sein. Niemand lächelt oder nickt ihm zu oder winkt ab, wenn er erklärt, dass Himmelblau auf Italienisch Azzurro heißt. Er holt einen Kugelschreiber hervor, ein Werbegeschenk, eine Bank, das Logo ist beinahe abgewetzt. Dann faltet er die Gratiszeitung so zusammen, dass die eine Hälfte eine Schreibunterlage bilden kann, auf der anderen stehen seine Rätsel. Einmal schaut er noch umher, einmal noch atmet er tief ein. Aus der Richtung des WC-Häuschen kommt Gestank. Das ist das Letzte, was er von seiner Umgebung wahrnimmt. Er, der Parkbänkchenbesitzer, ist jetzt weg, in seiner Welt, in seinen Rätseln. Seine Gesichtszüge verhärten sich, bis aufs Äußerste ist er gespannt. Mitten in Rätseln hat er sich verloren. Griechischer Göttervater, Zeus, das weiß er schon lange, schreibt die vier Buchstaben aufs Papier. Er schreibt in großen Blockbuchstaben, so wie man das eben macht bei Kreuzworträtseln. Süddeutscher, erfolgreicher Fußballclub, München, ja die Bayern. Das Rätsel fällt ihm leicht, ist ja auch eine Gratiszeitung, denkt er. Man darf eben nicht zu viel erwarten. Und sowieso, unserem Rätsler ist es egal. Nein, es ist ihm umgekehrt sogar wichtig, dass es einfache Rätsel sind. Nur in ihnen kann er völlig aufgehen. Wenn er flüssig schreiben kann, ohne viel zu denken, dann gefällt es ihm, das Rätseln. Es geht ihm eben nicht ums Rätseln an sich, es geht ihm ums Schreiben. Er tut etwas, er lässt den Kugelschreiber auffahren.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Freitag, dem 28. Januar. Das nächste aktuelle Info gibt es dann am Montag wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem Beitrag über die Frage, ob Menschenaffen Grundrechte erhalten sollen. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Monika Hoffmann, Katrin Hiss, Radio Korax und Valerio Mäuli. Und am Mikrofon verabschiedet sich zum allerletzten Mal der Salim Staubli. Für mich persönlich geht's weiter bei Radio SRF und ich freue mich natürlich, wenn ihr auch dort ab und zu reinhört. Die Infocrew hingegen freut sich noch viel mehr, wenn ihr am Montag das Rabe Info wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz eine gute Zeit und ein schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.